Anfrage des Alpin-Magazins vor einigen Jahren nach dem gefährlichsten Berg der Welt. Da wurden auf Platz 1 der Mount Everest, auf Platz 2 der K2 und auf Platz 3 der Nanga Parbat genannt. Aber der wirkliche Killer Mountain, der liegt gar nicht weit von uns entfernt, sogar in Europa. Und das ist der Löwe von Zermatt. Das Matterhorn. Dazu nun gute und spannende Unterhaltung. Symbol eines weltweit bekannten Schokoriegels, Wahrzeichen eines ganzen Landes, unzählige Male verfilmt, darunter auch in einem der bekanntesten Clips der beliebten Fernsehsendung Verstehen Sie Spaß, mit dem berühmten Kiosk und natürlich auch mit Reinhold Messner. Kein Zweifel, das im Schweizer Kanton Wallis bei Zermatt gelegene Matterhorn ist ein Berg der Superlative. Ein Berg, der dann auch drei weltweite Rekorde in sich vereint. Darunter aber leider auch einen sehr, sehr traurigen. Das Matterhorn ist der mit Abstand meist fotografierte Berg der Welt, der in den letzten 50 Jahren bei der Wahl zum schönsten Gipfel der Erde dann auch immer unter den ersten dreien gelandet ist. Aber hier an diesem Berg in der Schweiz, da waren auch bisher mehr als 500 Tote zu beklagen. Mehr als an irgendeinem anderen Berg der Welt sonst, inklusive aller 14 Achttausender Riesen im Himalaya. Während es bei berühmten anderen Bergen Europas, wie zum Beispiel beim Mont Blanc oder auch dem Ortler, auch wesentlich einfachere Aufstiegsmöglichkeiten gibt, sind diese hier bei der Pyramide des Matterhorns mit seinen auf allen Seiten zwischen 1000 und 1300 Metern nahezu senkrecht abfallenden Wänden eben nicht vorhanden. Als Mitte des 19. Jahrhunderts dann alle höchsten Gipfel Europas längst bestiegen waren, da galt das Wahrzeichen von Zermatt als das größte ungelöste Problem, bei dem bisher alle Aufstiegsversuche gescheitert waren. Doch dann traf am 8. Juli 1865 der 35-jährige Engländer Edward Whymper in Zermatt ein. Und wie besessen der junge Brite vom Matterhorn war, wird auch dadurch deutlich, dass er zuvor bereits unglaubliche 8 Aufstiegsversuche unternommen hatte. Und nun wollte er mit seinem Freund, dem italienischen Bergführer Antoine Carrel, die Besteigung von der Zermatter Seite aus versuchen. Aber dann erfuhr Whymper, dass Carrel bereits selbst eine eigene Besteigung von seiner, der italienischen Seite, aus plante. Deshalb musste nun alles sehr, sehr schnell gehen. Zufällig traf Whymper in Zermatt den jungen englischen Lord Francis Douglas, der den 18-jährigen bekannten Cricketspieler Douglas Haddo, den zu dieser Zeit wohl besten englischen Kletterer Reverend Charles Hudson, und zum Glück für Whymper auch den aus Chamonix stammenden bekannten Bergführer Michel Croz bei sich hatte, mit dem Whymper noch erst vor 4 Wochen bereits einen Besteigungsversuch unternommen hatte. Und mit den beiden Zermatter Bergführern Vater und Sohn Peter Taugwalder, da startete Whymper dann am 14. Juli seinen nun unglaublich 9. Versuch. Die 7er Seilschaft kam dann bei gutem Wetter zügig voran und erreichte nach der Umgehung einer schwierigen Kletterstelle dann auch den Gipfel. Whymper, der schnitt sich los und eilte voran, weil er unbedingt als Erster oben ankommen wollte. Sie hatten es tatsächlich geschafft. Um etwa 13.45 Uhr an jenem 14. Juli 1865, da standen sie als erste Menschen auf dem Gipfel des Matterhorns. Hurras und Jubelrufe von allen folgten und unten in Zermatt wurde der Gipfelsieg mit Sekt gefeiert. Etwa 400 Meter unter ihnen, da konnten sie auf der italienischen Seite die Gruppe um Carrel erkennen, die dann, nachdem sie die Rufe und das Winken von Whympers Seilschaft wahrgenommen hatten, enttäuscht wieder den Rückweg antraten. Whymper und seine Begleiter, die blieben noch etwa eine Stunde auf dem Gipfel, machten sich danach dann auf den Abstieg. Wimper eilte dann noch einmal zum Gipfel zurück, weil sie vergessen hatten, ihren Namen dort in einer Flasche zu deponieren. Vielleicht, ja, vielleicht hat ihm das dann das Leben gerettet. Dem sehr unsicheren jungen Haddow mussten dabei vom erfahrenen Bergführer Groß auf dem noch nicht sehr steilen, aber auch durch den Schnee halt sehr rutschigen Gelände die Schritte gesetzt werden. Aber als sich Groß dann umwandte, um selber weiterzugehen, da rutschte Haddow hinter ihm aus und stürzte auf ihn. Und dieser Ruck, der riss dann auch Reverend Hudson und Lord Douglas aus der Wand. Vater Taugwalder, der reagierte blitzschnell und schlang das Seil um einen Felsblock, das aber dann unter dem Gewicht der fallenden Männer zerriss, die immer weiter abwärts rutschten und danach mit einem Aufschrei hinter der Kante verschwanden und schließlich über 1200 Meter bis hinunter auf den Gletscher stürzten. Dies alles war in nur wenigen Augenblicken geschehen, und die drei zurückgebliebenen Wimper und die beiden Taugwalders, die blieben vollkommen geschockt und verstört über eine Stunde am Ort des Absturzes sitzen. Erst danach schafften sie es dann unter Aufbietung all ihrer Willenskräfte, dann auch auf den weiteren Abstieg zu gehen. Aber wie viel Kraft dieses Ereignis gekostet hatte, das erkennt man auch daran, dass sie für die folgenden 300 Höhenmeter ganze 6 Stunden benötigten und schließlich sogar auf 4000 Metern Höhe übernachten mussten. Die schreckliche Tragödie hatte ihr Leben für immer verändert. Dann am nächsten Tag, da kehrten sie ganz apathisch nach Zermatt zurück und anstelle des Triumphes war dann nur noch Trauer angesagt. Am 19. Juli konnte eine Suchmannschaft dann die sterblichen Überreste der abgestürzten bergen, aber die Leiche von Lord Francis Douglas ist bis heute unauffindbar geblieben. Und wenn man heute im Museum von Zermatt den gefundenen Schuh des jungen Haddow betrachtet, so muss man zumindest den drei Bergführern grobe Fahrlässigkeit vorwerfen, den so unerfahrenen Engländer mit einem solchen, bestenfalls für ebenes Wandergelände geeigneten Schuh ohne Profil auf einen derartigen Aufstieg mitzunehmen. Niemals zuvor hatte ein alpines Unglück sogar europaweit ein solches Medieninteresse hervorgerufen. Kurz nach der Tragödie schon kam das Gerücht auf, dass das Seil nicht gerissen, sondern von Wimper durchgeschnitten worden wäre, um sich zu retten. Dieses Seil wurde dann 2 Tage später von Antoine Carrel geborgen. Es ist heute im Bergmuseum von Zermatt ausgestellt. Das zwischen den Verunglückten und den Überlebenden verwendete Seil war leider nur das alte und schwächere gewesen, denn das ursprüngliche, neuere Seil, das hatte Wimper kurz vor dem Erreichen des Gipfels ja zerschnitten. Und dieses alte Seil, das war nur in der Lage, maximal 100 Kilogramm zu tragen, niemals jedoch den Zug von 4 Männern auszuhalten. Mit der Erstbesteigung des Matterhorns endete dann die Zeit der großen Erstbesteigungen und auch das sogenannte goldene Zeitalter des Alpinismus. Wimper bestieg das Matterhorn dann 9 Jahre später noch ein zweites Mal. Danach aber war er nie wieder in den Bergen der Alpen unterwegs. Er ging dann nach Südamerika, bestieg dann dort als erster den durch Alexander von Humboldt berühmt gewordenen Chimborazo. Und mit 3 europäischen Bergführern hat er dann in den kanadischen Rocky Mountains 5 Erstbegehungen durchgeführt. Sein Leben lang, da sah Wimper in seinen Albträumen seine 4 Kameraden am Matterhorn immer weiter abwärts rutschen, bis sie schließlich hinter der Kante dann im Abgrund verschwanden. Er war stets gezeichnet von den damaligen Vorfällen in Zermatt, und so wurde Edward Wimper immer mehr zum Einzelgänger und starb dann verbittert und einsam 1911 in seinem Hotelzimmer in Chamonix. Den größten Nutzen aus der Katastrophe konnte danach Zermatt ziehen, das dadurch dann bis heute vom armen Bauerndorf zu einem international renommierten Ferienort geworden ist. Die Anziehungskraft des Matterhorns ist seit damals noch viel, viel größer geworden und so besteigen heute in jedem Jahr 3000 Menschen den Berg. Aber 10 davon bezahlen es dann auch immer mit ihrem Leben. Die Schweizer Bergrettung hat hier, genau hier, ihre meisten Einsätze. Hier am Löwen von Zermatt, am Berg der Berge, hier am Matterhorn. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank für eure Zeit und auch eure Aufmerksamkeit. Für die Musik möchte ich mich herzlich beim Potsdamer Komponisten Ronald K. bedanken, der schreibt sie übrigens Konrad Anton Heinrich. Seine tollen und wirklich fantasievollen Kompositionen könnt ihr dann unter seiner Webseite ronaldk.de gerne abrufen. Ich freue mich sehr darauf, wenn ihr dann auch bei meinen weiteren Podcasts über berühmte Ereignisse der Geschichte und auch deren Filme wieder mit dabei sein werdet. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann also. Tschüss und auf Wiederhören.